Ja, liebe Gemeinde im CVM, was bedeutet es, den Mut zu verlieren? Oder andersherum gefragt, wie können wir Menschen Mut gewinnen? Die Psychologie hat da vor Jahren schon eine interessante Entdeckung gemacht, wegweisend seinerzeit. Die Psychologen haben mit Hunden geforscht. Man hat Hunden einen ganz bestimmten Ton vorgespielt und ihnen kurz darauf einen Stromschlag versetzt. Die Hunde befanden sich dabei in der Mitte eines Käfigs, also eines umgrenzten, umzäunten Raums. Aber ganz in der Mitte war eine Mauer. Und auf der einen Seite der Mauer gab es den Elektroschock, auf der anderen nicht. Ziel war es, den Hunden beizubringen, allein durch das Hören des Tones über die Mauer in den sicheren Bereich zu springen. Aber was dann passierte, damit hatten die Forschenden damals gar nicht gerechnet. Die Hunde hörten den Ton, sprangen aber nicht, sondern legten sich wimmernd auf den Boden. Und obwohl sie einen Stromschlag bekamen, haben sie nichts unternommen dagegen. Sie haben sich einfach flach hingelegt und so überraschend war dieses Ergebnis damals. Allerdings auch in der Feststellung über dieses Ergebnis, dass diese Hunde anscheinend etwas gelernt haben. Sie haben Hilflosigkeit gelernt. Für sie waren Ton und Elektroschock eins und dieses eine war unausweichlich, so hatten sie gelernt und sie blieben deshalb gelähmt vor Angst. Obwohl sie hätten springen können, sind sie dort geblieben, wo sie waren. Zu entdecken, dass man Hilflosigkeit lernen kann, war damals ein Durchbruch. Das habe ich schon vorher gehört, es sind manche entsetzt, dass man so etwas mit Hunden tut. Ich finde das auch schlimm. Bedenklicher aber finde ich, wenn ich dieses Ergebnis hypothetisch zunächst auf die Menschen, auf uns übertrage und frage, können Menschen das auch? Können Menschen Hilflosigkeit lernen? Wenn ich mir die Israeliten vor Augen führe, wie sie in der Geschichte, die ihr gleich hören werdet, wie sie sich da verhalten, wie sie da agieren, dann sage ich, ja. Das ist genau das, was denen damals geschieht. Sie denken, wir können nichts machen. Wir haben hier überhaupt keine Möglichkeiten. Wir sind hier nur das Opfer. Wir hören heute als Predigttext im Rahmen der Davidsreihe einen Abschnitt aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 17, über den normalerweise jedenfalls in der Landeskirche nie gepredigt wird. Er führt in die Zeit, als Saul König von Israel ist. Damals führen die Philister Krieg gegen die Israeliten und Saul, der erste König, bietet alle wehrfähigen Männer Israels auf. Und im Eichental, so beginnt diese Geschichte, in einem Wadi, da stehen sich die beiden Heere jetzt gegenüber.
Da trat aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath aus Gath, 6 Ellen und eine Handbreit groß. Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und ein ehernes Sichelschwert auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Schekel. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu. Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber über ihn zu siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe heute den Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philister hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Aber der Philister kam heraus, früh morgens und abends, und stellte sich hin, 40 Tage lang.
Das ist eine perfide, aber überaus wirkungsvolle Didaktik. Dem anderen jeden einzelnen Tag seine eigene Ohnmacht vor Augen führen. Jeden Tag müssen die Israeliten die Übermacht des Gegners anschauen und anhören. So funktioniert das. Psychologische Kriegsführung damals. Heute vielleicht mit anderen Mitteln, aber im Prinzip genau das Gleiche. Jetzt ist es so, dass unter anderem auch die älteren Brüder Davids im Heer Sauls Dienst tun. Und damals sind die Clans für die Versorgung der Kämpfenden zuständig. Und so schickt Isai, der Vater, seinen jungen Sohn David dorthin. So hört also nun auch David, was alle anderen hören, wie sich nämlich jener Goliath auf der anderen Seite des Tals jeden Tag aufbaut und brüllt und zum Zweikampf herausfordert.
Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt?
Zorn ist manchmal ganz gut. Zorn ist manchmal gut gegen die Hilflosigkeit. Zorn ist gut, weil er zeigt, auch mir selber, es muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Freilich zunächst wird David nicht ernst genommen. Mehr noch, ihm wird wirklich unterstellt, er sei wohl nur deswegen gekommen, weil er diesem sich anbahnenden Zweikampf zwischen Goliath und wem auch immer zuschauen wollte. Ein kleiner Gaffer, unbefugt, in die Reihen gekommen. Was maßt er sich eigentlich an? Und auch Saul wehrt zunächst ab, als sich David dann als Kämpfer anbietet. Und wieder sieht man, wenn man das liest, diese Abweisung Davids, diese Hilflosigkeit. Wenn man sie gelernt hat, dann steckt die tief drin. Die steckt so tief in einem drin, dass man für neue Ideen, für alternative Lösungen gar nicht mehr ansprechbar ist. Wenn ihr zulasst, dass ihr Hilflosigkeit lernt, dass ihr den Mut verliert, dann ist die Sache vorbei. Dann werdet ihr nicht herausfinden, was Gott mit euch vorhat und in deinem Leben tun könnte, weil du es gar nicht versuchst. Die Alternative, der andere Weg sozusagen, sich nicht lähmen zu lassen, dafür steht David. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf heute Vormittag, wodurch sich diese beiden Wege unterscheiden. David hat eine völlig andere Einstellung, so beginne ich mal, eine ganz andere Einstellung zu dem Problem namens Goliath als Saul und seine Leute. Saul und seine Leute sagen, der Goliath ist so groß, den kannst du niemals besiegen. David sagt, der Goliath ist so groß, den kannst du niemals verfehlen. Wie aber kommt David zu so einer Haltung? Wie komme ich auf die Spur dieses anderen Weges? Und ich möchte heute Morgen drei Dinge erwähnen. Erstens. Es braucht Zeit, Mut zu entwickeln. Klar, jede und jeder möchte gerne mutig sein. Und viele hätten auch gerne einen entschlossenen Glauben, ein festes Vertrauen auf Gott. Aber ich lerne aus dieser Geschichte, es braucht Zeit. Hört einmal, was David antwortet auf Sauls Bedenken hin.
Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und dann kam ein Löwe oder ein Bär oder trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten vor diesem Philister.
Das also Davids schlagfertige und zutreffende Antwort auf Sauls Bedenken. Nee, das klappt nie mit dir. Und man sieht daraus, David war schon früher, viel früher mutig gewesen. Sein Mut ist über eine längere Zeit gewachsen. Sein Mut hat Zeit zur Entwicklung gebraucht. Ich denke auch, dass das etwas Richtiges feststellt. Es ist eine Illusion zu glauben, Mut und Entschlossenheit sind bei mir irgendwann einfach da. Also sie sind einfach da, wenn ich es dann brauche, dann wird es schon so sein. Ein mutiges Herz könnte ich sozusagen ad hoc oder aus dem Blauen heraus entwickeln. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, kurzer Sidestep, ein Mann erscheint an der Himmelspforte und Petrus sagt, sorry, ich habe gar keine Unterlagen über dich. Ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Kannst du mir vielleicht eine gute Tat nennen? Eine Sache, die du in deinem Leben richtig gemacht hast? Der Mann antwortet und sagt, ich habe einmal gesehen, wie einige Motorradfahrer ein junges Mädchen belästigt haben. Ich habe mein Auto angehalten, bin auf den Anführer zu, so ein großer, muskulöser Typ, voll mit Tattoos, langhaarig und mit einem Ring durch die Nase. Bin ganz nah an den hin, habe ihn an seinem Ring hergezogen, habe gesagt, hey, ihr lasst jetzt sofort dieses Mädchen in Ruhe und dann verzieht euch. Petrus ist schwer beeindruckt. Mann, wann war das? Vor 2 Minuten. Wenn du wartest, bis Goliath auf dich zukommt, wenn du einfach abwartest, dann wird es vermutlich nicht allzu gut laufen. Mut ist etwas, das jeden Tag wächst, jeden Tag ein kleines bisschen. Zumindest bei David ist es so gelaufen. Er hat verschiedene Situationen erlebt, die Mut erforderten, bevor er dem Goliath gegenüberstand. Ich denke, Mut muss man trainieren. Und Glauben und Vertrauen muss man auch trainieren. Der zweite Punkt. Mut ist Alltagssache. Wenn ich frage, was war denn David alltags? Wo hat er denn seinen Mut trainieren können? Dann habt ihr das im Grunde schon gehört. David war Hirte. Er war kein Militär. David ist Hirte, aber eben einer, der in seinem ganz normalen Hirtenalltag immer wieder Mut beweist. Im Kleinen, beim Zusammentreiben und Zusammenführen der Herde. Und wenn dann wirklich mal ein Bär oder einer von diesen kleinen Berglöwen, die es in Judäa damals gab, wir würden wahrscheinlich Puma heute sagen, wenn da mal einer kommt, dann eben auch mit dem Stock und mit der Keule, damit der kein Schaf reißt. Löwen und Bären, sie kommen zur Schafherde unseres Lebens jeden Tag. Vielleicht hast du in der Arbeit eine schwierige Situation und jetzt ist dein Charakter, deine Integrität gefragt. Du könntest dich wegducken, in Deckung gehen. Und niemand würde es bemerken, außer Gott und dir. Aber du würdest den Mut verlieren. Vielleicht fordert dich dein Elternsein heraus. Es kostet, ich weiß das, Kraft und Nerven, konsequent zu sein, Grenzen zu setzen und für Werte einzustehen. Du könntest das ignorieren und sagen, das ist Pubertät und die Dinge einfach laufen lassen. Oder du sagst, Gott, mit deiner Hilfe werde ich diesen Bären besiegen. Und du wirst ein kleines bisschen mutiger werden. Vielleicht ist deine Ehe nicht mehr das, was sie einmal war. Und du weißt nicht, wie oft schon du abends darüber nachgedacht hast, wie das weitergehen kann. Du könntest jetzt anfangen, mit der Versuchung zu flirten. Oder zu sagen, mit Gottes Hilfe werde ich diesem Löwen ins Auge sehen und werde endlich mal mir ein Herz fassen und das aussprechen, was mir schon so lange auf dem Herzen liegt. Ich denke, ihr seht, es sind die alltäglichen Momente, in denen sich erweist, ob ich Mut gewinne oder Mut verliere. Mein dritter Punkt, mutig mit Gott. Jetzt ist kein Alltag, jetzt ist Krieg damals. David wird von seinem Vater an die Front geschickt, damit er sich nach seinen Brüdern erkundige und ihnen Essen bringe. Weil es, wie er scheint, so ein vorlauter Typ ist und weil alle anderen ohnehin nur wie die Kaninchen auf die Schlange starren, bringt man ihn zu Saul. Denn dass so ein Knirps es meint, mit einem solchen Riesen aufnehmen zu können, das muss der König schon selber sehen. Und Saul, wie gesagt, ist skeptisch. Und wir können das total nachvollziehen. Lässt dann aber doch, nach einiger Unterhaltung, lässt dann doch seine Rüstung bringen. Was für eine großmutige Geste. Ja, das ist eine Ehre sogar, dass Saul jetzt seine Rüstung bringt und David sagt, hier, nimm. Und was sagt David? Weiß nicht, wer kennt die Geschichte? Ich kann das Zeug nicht gebrauchen, sagt David. Ja, wie denn das? Ist Saul nicht der König? Ist Saul nicht der erfahrene Kämpfer? Und David eben nur ein Knabe? Hätte David nicht besser geantwortet in der Situation, er ist der Profi. Er weiß es besser als ich. Er wird wissen, was richtig ist. Ich mache es auf seine Weise. Ich verstehe diese Geschichte an dieser Stelle so. David weiß, tritt er Goliath gegenüber, in diesem Moment, da wird er alleine sein. In diesem Moment wird Saul nicht da sein. In diesem Moment werden auch seine Brüder nicht zur Stelle sein. In diesem Moment wird auch sein Vater ihm nicht beistehen können, wenn wir, liebe Gemeinde, wenn wir Goliath gegenüberstehen, den Goliaths unseres Lebens, ich denke auch, dass wir dann letztlich, wenn wir alles abziehen, alleine sind. Das dann ist unser Weg. Niemand kann für uns oder an unserer Stelle dem Goliath gegenübertreten. Wir müssen das selber tun und zwar auf unsere Weise. Der Saul meint's gut, er will ja nur helfen. Aber seine Hilfe ist unangebracht. Denn Saul versucht, aus David eine Miniaturausgabe seiner selbst zu machen. Nicht mit Rüstung und Schwert, sondern, ihr wisst das, mit Schleuder und Kiesel. Allein damit zieht David jetzt in die Schlacht. Und zwar direkt auf den Riesen zu. Und auch Goliath rückt vor. Ich lade euch ein, wir hören es heute nicht, ich lade euch ein, lest diese Geschichte mal zu Hause. Die beiden führen vor noch eine kleine Unterhaltung, so nach dem Motto, wer wem welches Fleisch den Geiern zuwerfen wird. Das ist wirklich wie Winnetou. Die übliche Unterhaltung vor einer echten Schlacht. Aber dann, nach diesem Smalltalk zwischen Kämpfenden, dann sagt David etwas Entscheidendes.
Du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben.
Ich denke, jetzt wisst ihr wirklich, was den David mutig macht oder was ihn wirklich mutig macht. Es ist letztlich nicht seine Entschlossenheit. Es ist nicht seine Geschichte. Es ist, so sage ich es jetzt, ich habe vorher von der Theologie gesprochen, ich nenne es mal, es ist seine Theologie. Seine tiefste Überzeugung, dass Gott wirklich da ist und mit ihm auf diesem Feld steht. David hat begriffen, erlebt, wer Gott ist und wer Gott für ihn ist. Goliath andererseits hat diesen Gott nicht auf der Rechnung. Goliath denkt, dass er mit Fleisch und Blut kämpft. Und mit Fleisch und Blut kann Goliath kämpfen. Die Goliaths dieser Welt können mit Fleisch und Blut immer gut umgehen. Goliath denkt keinen Augenblick darüber nach, was passieren könnte, wenn er Auge in Auge mit der Kraft des lebendigen Gottes dastünde. Stellt euch die Überraschung vor, die Goliath gepackt haben muss, als er diese Situation dann endlich erfasst. Da ist ein junger Hirtenknabe, keine Waffen, keine Erfahrung. Der wirft einen einzigen Stein. Und alles ist vorbei. Und als der Stein die Stirn durchschlägt, denkt Goliath vielleicht, das ist mir noch nie in den Sinn gekommen. David ist, ich beharre darauf, David ist in dieser Situation allein. Auch durch dieses Vorrücken, die Entfernung vom Heer. Er ist allein, aber, und das ist das Entscheidende dieser Geschichte, er ist jetzt genau an dem Ort, wo Gott ihn haben will. Und wenn ich das übertrage auf unser Leben, dann würde ich sagen, wenn du dort bist, wo Gott dich haben will, dann ist das der sicherste Ort auf der Welt. Lass dann nicht zu, dass dein Goliath dir einredet, du seist hilflos. Du seist zu klein, zu unbedeutend, auf dich komme es gar nicht an. Tu das, was Gott dir aufgetragen hat, und es wird gehen. Ein kleiner Stein und die Macht Gottes sind größer als alles, was es an Macht in dieser Welt gibt. Liebe Gemeinde, hätte ich diese Predigt vor 1,5 Jahren gehalten, hätte ich hier wahrscheinlich Amen gesagt. Aber seither ist manches anders geworden und mir jedenfalls ist vieles neu, auch neu bewusst geworden. Wenn ich dieses lange 17. Kapitel lese und diesen Kampf zwischen David und Goliath, dann löst er bei mir auch zwiespältige Gefühle aus. Einerseits sage ich, tolle Geschichte, super für Kinder und ich erinnere mich selber, ich weiß nicht, wer noch diese Anne de Vries Bibel hatte, da gibt es dieses Bild Goliath schon im Fallen und im Hintergrund David. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Also einerseits denke ich, eine tolle Geschichte, ein Zweikampf wie in Karl Mays Winnetou, wie bei Harry Potter. Hier stopft endlich mal der Junge dem Riesen das Maul, hier kriegt er gerne groß das Fett ab. Der Schwache darf endlich mal stark sein. Einerseits. Und auf der anderen Seite höre ich diese Erzählung mit einem mulmigen Gefühl. Als Christinnen und Christen sollen wir den Frieden lieben, und der Gewaltlosigkeit dienen. Und seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine stehen viele, auch ich, vor der Frage, wie anders denn die Freiheit zu verteidigen ist, als eben auch mit Waffen, mit Abschreckung und mit Militärbündnissen. Und dann lese ich sowas in der Bibel, ein Heldenepos, bei dem mir dann der Jubel beim Fall Goliaths im Hals stecken zu bleiben droht. Deshalb möchte ich heute eine Passage euch ans Herz legen. Eine Szene herausgreifen, die vielleicht sonst nicht immer entsprechend gewürdigt wird. David will den Kampf gegen den gut gerüsteten Koloss aufnehmen. Und da spielt sich jetzt eine der drolligsten Szenen der ganzen Bibel ab. Die Israeliten wissen nämlich, die Gegner, die Philister, die sind vor einigen Jahrzehnten übers Mittelmeer angelandet. Und die sind waffentechnisch viel besser als wir. Die hatten in der späten Bronzezeit, die hatten schon Bronzerüstung und Eisenspieße. Sie waren damit den Israeliten haushoch überlegen. Nur ein einziger im ganzen Heer Israels besitzt eine Rüstung, die der des Goliaths ähnlich ist. Nämlich der König Saul höchstpersönlich. Aber der hat Angst und er will nicht kämpfen. Aber wenn überhaupt einer, so denkt er jetzt, der Saul, wenn einer gegen den Goliath antreten will, dann soll er das wenigstens mit meiner tollen Rüstung tun. Und so nimmt Saul seine Rüstung und zieht sie dem David an. Und das hören wir uns jetzt mal live und in Farbe an.
Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und versuchte zu gehen. Aber er war es nicht gewohnt. Da sprach David zu Saul: Ich kann nicht so gehen, denn ich bin es nicht gewohnt, und legte es ab.
Das ist große Erzählkunst des Alten Testaments. Das kann man auch im Hebräischen nachverfolgen. Das ist Slapstick von vor 3000 Jahren. Saul vielleicht 1,90 Meter groß, David vermutlich so 1,55. Ganz genau wissen wir das nicht. Man muss sich das wirklich vorstellen, wie das erzählt wurde. Da kriegt er die Rüstung und die schlottert. Die schlottert an ihm herum. In den Panzer passt er zweimal. Den Schild, den kann er kaum heben. Und wenn er den Helm aufhat, dann rutscht er runter und er sieht nichts. Und so tappt er dann wie so ein tapsiger Tanzbär einige Schritte herum. Also diese Rüstung passt David nicht. Großes Kino. Wenn ich es recht sehe, ist das die erste Abrüstung in der Bibel. Und damit ist zugleich die Frage aufgeworfen, wie viel Rüstung muss sein? Mich bewegt diese Frage aktuell. Letztes Wochenende, verkündigten die USA, dass sie Streubomben, die völkerrechtlich geachtet sind, an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung ist damit d'accord. Wie gesagt, seit 1,5 Jahren wissen wir oder ist uns neu bewusst geworden, dass demokratische, freiheitliche Staaten auch Waffen brauchen, um ihre Freiheit im Notfall zu verteidigen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir genau fragen, wohin und welche Waffen wir senden. Und dass wir Politiker unterstützen, die in diesen komplexen Fragen sensibel sind und die in aller militärischen Logik, die vielleicht sein muss, den Frieden suchen. Die Geschichte von der Abrüstung Davids will aber, denke ich, auch noch mehr. Sie will auch uns selber ein Spiegel sein. Sie fragt uns, jede und jede von uns, welche Rüstung passt dir? In den kleinen und großen Aufgaben, die wir haben, im Kampf des Alltags sozusagen. Und der Apostel Paulus hat die Rüstung eigentlich mal ganz gut beschrieben im Epheserbrief. Er hat von einer geistlichen Waffenrüstung geschrieben. Zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Geduld, Vertrauen. Also ganz kurz, zieh die Liebe Gottes an, so wie er sie euch immer wieder neu schenkt und mit der er euren Tageslauf prägen will. Zieht sie an wie eine Rüstung, wie eine geistliche Waffenrüstung. Freilich wird es uns dann genauso gehen wie dem David. Wenn ich diese geistliche Rüstung anziehen will, dann muss ich die andere erstmal ablegen. Dann muss ich alles andere ausziehen. Wenn wir uns mit Liebe rüsten, können Neid und Egoismus nicht mehr unsere Panzer sein. Und unsere Waffen können dann auch nicht mehr Betrug oder Lüge heißen. Diese Waffen passen nicht zum Leben eines Christen, einer Christin. Es gibt, und damit schließe ich, die Band ist schon startklar, aber ein bisschen müssen wir noch warten. Es gibt eine Parallele zu dieser Geschichte, eine eigentümliche Parallele. Nach dem David kommt noch ein Davidssohn, Jesus Christus. Damals kommt David vom Vater gesandt, um die Brüder an der Front zu stärken. Und so beginnt auch der Weg Jesu Christi. Er kommt vom Vater, damit er uns Bruder werde. Dem David geht es um die Ehre, um Israel. Und er kämpft für sein Volk. Jesus will Gottes Herrschaft unter uns ausbreiten. David zieht die starke Rüstung aus, die ihm nicht passt. Und Christus rüstet noch viel mehr ab. Nicht einmal mehr eine Schleuder hat er dabei. Als man ihn im Garten Gethsemane gefangen nehmen wird, da zückt einer der Jünger tatsächlich eine Waffe, ein Schwert. Doch Jesus befiehlt, steck es zurück, leg diese Waffe nieder. Jetzt frage ich euch mal. Jesus war kein harmloser Typ. Welche Waffen hat er denn verwendet? Meinen Schülern sage ich immer, wenn er nicht versteht, warum dieser Mensch, warum Jesus Christus am Kreuz gelandet ist, dann versteht ihr gar nichts. Welche Waffen hat Jesus eingesetzt? Wofür wurde er geschmäht und verachtet? Als Fresser und Weinsäufer. Er hat mit den Menschen gegessen. Er hat die an den Tisch geholt, die sonst nie dabei sind, die Unbeschnittenen. Auch ein Goliath hätte Platz am Tisch Jesu Christi. Mit dem Hauptmann von Kapernaum, einem Unbeschnittenen, hat er gesprochen und seinen Knecht geheilt. Er hat die Prostituierten, alle die als unrein und irgendwie anstößig galten, bewusst hereingeholt. Und er hat die Tora ausgelegt auf ganz neue Art und Weise. Geschichten vom Land, bei denen die Menschen mitgenommen wurden und plötzlich gemerkt haben, hoppla, da ist was neu, da ist was anderes. Das sind Jesu Waffen. Und wenn er dann am Ende durch sagenumwobene Osttor in Jerusalem einzieht, auf einem Esel, dann haben seine Gegner durchaus verstanden, da kommt jetzt einer mit dem Anspruch des Messias. Und sie haben gerast vor Wut. Und wenn er dann in den Tempel einzieht und die Tische umschmeißt, dann ist es in etwa so, wenn ich vors Kapitol gehe und die amerikanische Flagge verbrenne. Der Tempel ist das Zentrum der Macht und des Geldes, der Autorität gewesen. Das sind Jesu Waffen. Er hatte durchaus Waffen, aber friedliche Waffen. Vor allem die Gemeinschaft, das gemeinsame Essen, das Hören und Auslegen von Gottes Wort. Bei David kommt der Goliath also in den Tod. Er fällt um und sein Kopf muss rollen. Jesus Christus erringt einen anderen Sieg. Er geht selber in den Tod und hält selber seinen Kopf hin, damit wir nicht in die Gottesferne fallen. Er will, dass wir alle heil werden. Er will das Kleine und Große lieben. Er will, dass wir miteinander leben und im Frieden mit Gott sein können. Und so denke ich, dass diese Davidsgeschichte, die wir heute gehört haben, dieses Heldenepos, gerade vor diesem Hintergrund zu leuchten beginnen kann und hoffentlich auch in euer Leben hinein leuchtet, in die großen und kleinen Kämpfe, die ihr auszufechten habt. Lasst uns von dem David zeigen, um Gottes Ehre, mit einer Rüstung, die uns Christen steht und mit dem Blick auf den, der für uns kämpft, so wollen wir leben. So kämpfen wir richtig. Amen.